tatsächlich aus seinem Kinderzimmer heraus einen solchen gewaltigen Drogenhandel aufgezogen hat. Maximilian Schmidt soll, das ist das vielleicht das Interessante an diesem Fall, schon mit den Vorbereitungen für diese erneute Tat angefangen haben, als er noch inhaftiert war. Nach außen hin macht er einen sehr, sehr selbstbewussten Eindruck. Vielleicht nicht ganz so extrem wie in dem ersten Prozess. Am letzten Verhandlungstag angedeutet worden, dass das Gericht sich tatsächlich schon darum bemüht hat, Kontakt zu Netflix herzustellen. Soll wohl, so sagen es Ermittler, nach wie vor problematisch sein, weil es eben diese Server im Ausland gibt und weil es eben auch so ist, dass man da als deutsche Strafverfolgungsbehörden nicht so ohne weiteres rankommt.
Maximilian Schmidt ist als Kinderzimmer-Drogendealer bekannt geworden. Er hat einen Online-Shop namens Shiny Flakes betrieben und Drogen vom Leipziger Stadtteil Gohlis aus verkauft. 2015 ist diese Geschichte bekannt geworden. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern, es gab ganz viele Berichte darüber, es gibt eine Dokumentation darüber und eine fiktive Serie, die sich an diese Geschichte anlehnt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge LVZ, unsere Story, der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Mein Name ist Nicole Gjiva und in dieser Folge geht es um Maximilian Schmidt und um seine neuesten Machenschaften, denn er ist wieder vor Gericht in Leipzig, dieses Mal wegen des Online-Shops Candy Love. Zusammen mit anderen Angeklagten soll er wieder Online-Drogen verkauft haben. Und vor mir sitzt jetzt Frank Döring, unser LVZ-Gerichtsreporter, der damals beim Shiny Flakes-Prozess dabei war und jetzt auch beim Candy Love-Prozess immer wieder bei Gericht sitzt. Frank, warum steht Maximilian Schmidt denn wieder vor Gericht?
Spätestens im November 2018 soll er sich nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft mit seinen mutmaßlichen Komplizen Friedemann G. und André R. zusammengeschlossen haben. Die Behörden gehen davon aus, dass sie über die Internetplattform www.candylove.to von Leipzig aus einen Onlinehandel mit Betäubungsmitteln betreiben wollten und das letztlich dann auch getan haben. Maximilian Schmidt soll, und das ist das vielleicht das Interessante an diesem Fall, schon mit den Vorbereitungen für diese erneute Tat angefangen haben, als er noch inhaftiert war, also Hafterleichterungen wie offenen Vollzug und Freigänge genutzt haben, um quasi den Shop und auch dieses Vertriebssystem aufzubauen. Letztlich wurden, so sagt es zumindest die Staatsanwaltschaft, mehr als 470 Postsendungen mit illegalen Substanzen, Drogen, also unter anderem Amphetamin, Haschisch, Partydroge, MDMA, Methamphetamin und Kokain verschickt worden. Der Zeitraum, wo das passiert sein soll, April 2019 bis Januar 2021. Darüber hinaus sollen die Angeklagten auch noch Tabletten und Arzneimittel, da ist die Rede von 1000 Stück etwa, vertrieben haben. Die Staatsanwaltschaft geht aktuell von einem Gesamterlös dieser Aktivitäten aus von etwa 95.000 Euro. Der offizielle Tatvorwurf lautet bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in 6 Fällen. Neben diesen 3 Angeklagten sind noch 2 weitere Männer vor Gericht, Jens M. und Julius M. Beide sind wegen Beihilfe angeklagt.
Welche Rolle spielt denn Maximilian Schmidt in dieser ganzen Geschichte?
Na, die Staatsanwaltschaft sagt, er soll eindeutig der Kopf dieser Gruppierung gewesen sein. Man argumentiert damit, dass er sowohl das Know-how als auch entsprechende Finanzen habe, um eine solche Sache durchzuziehen. Er selbst hat das allerdings in seiner Erklärung vor Gericht anders dargestellt und auch abgestritten, dass er der Kopf dieser Gruppierung gewesen sei.
Er hat ja schon mal sowas in der Art gemacht, also eigentlich so ziemlich das Gleiche. Das war ja 2015, das ist rausgekommen. Da hat er einen Online-Drogenshop von seinem Kinderzimmer aus betrieben. Kannst du noch mal rekapitulieren, wie der erste Prozess gegen ihn lief?
Naja, soweit ich mich erinnere, ich habe ja diesen Prozess auch mit einer Kollegin gemeinsam verfolgt, war das damals das Erstaunen, was er da eigentlich aufgezogen hat, noch deutlich größer, als das jetzt in diesem Prozess der Fall ist. Also jetzt ist man ja im Grunde nur verwundert, dass er im Grunde wegen den gleichen Tatvorwürfen erneut auf der Anklagebank sitzt. Damals konnte man sich schlicht und ergreifend das gar nicht so richtig erklären und war entsprechend überrascht, dass ein junger Mann aus seinem Kinderzimmer heraus einen solchen gewaltigen Drogenhandel aufgezogen hat. Also er hat ja in Gohlis bei seiner Mutter gelebt, hat damals Restaurantfachmann angefangen, eine Lehre zum Restaurantfachmann angefangen, die dann abgebrochen und im Grunde dann ab Ende 2013 bis zu seiner Verhaftung im Februar 2015 wirklich im großen Stil illegale Drogen verkauft über das Internet. Also außer Heroin hatte er in diesem inzwischen ja schon legendären Shop Shiny Flakes alles im Angebot. Soweit ich mich erinnere, kam ja dann im Prozess auch heraus, dass er sogar eigene eine Art Gutachter beschäftigt hat, die nochmal die Qualität der Ware überprüfen sollten. Also sein Ehrgeiz war tatsächlich, ein Drogenshop zu haben, der bekannt dafür ist, dass er auch eine sehr gute Qualität anbietet. Und dafür wollte er auch tatsächlich einstehen, hat es in ganz Deutschland vertrieben, ging aber auch in andere europäische Länder. Es waren wirklich große Mengen. Die Staatsanwaltschaft war dann davon ausgegangen, dass er also über mehr als 4 Millionen wohl eingenommen haben sollen. Andere Berechnungen gehen nur von deutlich größeren Summen aus. Er ist damals ja dann verurteilt worden zu einer Jugendstrafe. 7 Jahre Haft als Jugendlicher. Und im Zusammenhang mit diesem Urteil wurde auch dann vom Gericht angeordnet, einen sogenannten verpfeiften Wertersatz in Höhe von 3 Millionen Euro. Das heißt also, man möchte dann sicherstellen, dass sozusagen die Gewinne, die er da erzielt hat, oder das Geld aus diesen Gewinnen, das er erzielt hat, dass das nicht eben verschwunden ist, sondern dass er dafür dann sozusagen noch belangt werden kann. Ja, das war sozusagen dieser Fall von damals. Das Bundeskriminalamt soll wohl damals auch davon ausgegangen sein, dass diese genannten 4 Millionen wohl nur wirklich nur ein kleiner Teil sein. Man ging davon aus, das muss noch deutlich mehr geben angesichts der Drogenmengen, um die es da letztlich gegangen sein soll.
Es gibt ja auch eine Dokumentation darüber auf Netflix zu sehen. Welche Rolle spielt die denn jetzt in dem jetzigen Prozess?
Zunächst mal erstmal keine. Allerdings könnte es schon sein, dass die zuständige Strafkammer diese Dokumentation nochmal näher zum Thema machen wird. Es ist also jetzt am letzten Verhandlungstag angedeutet worden, dass das Gericht sich tatsächlich schon darum bemüht hat, Kontakt zu Netflix herzustellen. Also man will diese Dokumentation im Rahmen der Beweisaufnahme in das Verfahren einführen, hieß es. Das bedeutet, man wird sie sich wohl anschauen und wird dann auch aus diesen Aussagen heraus dann vielleicht noch gewisse Schlüsse und gewisse Wertungen treffen und vielleicht dann auch noch oder ganz sicher an den Angeklagten auch noch gewisse Fragen haben, weil er ja zu einem gewissen Zeitpunkt der Dreharbeiten ja schon klar war, dass schon wieder neue Tatvorwürfe gegen Maximilian Schmidt im Raum stehen und auch die Behörden zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ja schon zu wissen glaubten, dass er erneut mit Rauschgifthandel etwas zu tun hat. Und insofern ist das natürlich jetzt auch für das jetzige Verfahren durchaus von Relevanz. Allerdings war es wohl bisher so, dass es für die Strafkammer nicht so einfach war, jetzt da an Netflix, an einen Ansprechpartner konkret heranzukommen. Also man wollte jetzt, soweit ich das verstanden habe, nicht einen privaten Account von einem Angehörigen der Kammer nutzen, um sich diese Doku anzugucken, weil das möglicherweise auch rechtlich jetzt problematisch ist, also dass man das jetzt im Rahmen in der Gerichtsverhandlung sich diese Doku dann anschaut. Insofern will man da auf Nummer sicher gehen und Netflix erstmal nochmal dazu befragen.
In der Doku erscheint Maximilian Schmidt, also er spricht da selber, für alle, die diese Doku nicht gesehen haben. Er spricht selber und erzählt seine Geschichte quasi. Und er scheint da schon sehr stolz zu sein auf diese ganze Tat, die er mit Shiny Flakes ja vollbracht hat. Wie erlebst du ihn denn jetzt vor Gericht?
Also er hat ein ausgesprochen selbstbewusstes Auftreten. Er wirkt zumindest nach außen hin sehr entspannt. Wobei man jetzt seinen Einlassungen am letzten Verhandlungstag auch entnehmen kann, dass ihm da möglicherweise einiges an dieser neuen Entwicklung, an diesem zweiten Verfahren durchaus zu schaffen macht. Aber nach außen hin macht er einen sehr, sehr selbstbewussten Eindruck. vielleicht nicht ganz so extrem wie in dem ersten Prozess. Das muss man sich ja dann so vorstellen. Also ein ganz junger Mensch, der sich eigentlich, so würde ich das mal formulieren, schon als Grundschüler den Gleichaltrigen intellektuell weit überlegen fühlte. Es scheint hochintelligent zu sein, war zumindest in der Grundschule auch mit dem Unterrichtsstoff so überfordert, dass er sich dann gelangweilt hat. Das hat sich dann mehr oder weniger auch dann in den höheren Klassenstufen wohl fortgesetzt. Er hat recht schnell den Computer für sich entdeckt, war wohl Zeit seines Lebens ein Einzelgänger. So hat er sich auch selbst beschrieben vor Gericht. Sein Computer war dann wohl so eine Art bester Freund. Also er hat jede freie Minute am Computer verbracht. Teilweise hat er Computerspiele gezockt, zum Teil aber auch eben sich schon mit Programmierung und ähnlichen Dingen beschäftigt. Also er hat dann schon in jungen Jahren sich dieses Rüstzeug angeeignet und doch war es dann letztlich so, dass wirklich gestandene Ermittler dann in diesem ersten Verfahren völlig baff waren, was er da aufgebaut hat. Ich meine, man muss sich ja mal klar machen, er hat am Anfang natürlich diese Drogen über das Darknet verkauft. Das ist also ein vom normalen Internet, sage ich mal, abgeschotteter Raum, wo man jetzt als normaler User nicht so ohne weiteres reinkommt. Und später hat er sich dann aber so sicher gefühlt, dass er dieser Drogenshop dann ganz normal über das Internet abrufbar war. Und das spricht ja auch dafür, dass er sich seiner Sache sehr, sehr sicher war. Und noch heute sagen Ermittler, Kriminelle, die auf diese Art und Weise Straftaten begehen, also im Internet, sind eben den Behörden häufig noch immer einen Schritt voraus. Das fängt damit an, dass man Server im Ausland hat, an die man nicht rankommt, dass es kaum, sag ich mal, Möglichkeiten des Zugriffs da gibt. Selbst wenn man die Seite hat und weiß, was auf dieser Seite vertrieben wird, kommt man eben eigentlich nicht an die Betreiber ran, kann die Seite auch nicht so ohne weiteres abschalten. Und ich denke, das war ihm auch so bewusst, das kommt ja auch in der Doku so rüber, dass er eigentlich an irgendeiner Stelle, meine ich, dass er so gesagt hat, also ja, selbst wenn die dann wissen, was da passiert, sie können eigentlich nichts dagegen tun. Und daraus speist sich auch so ein bisschen sein Selbstbewusstsein. Also er war sich eigentlich darüber im Klaren, dass er da was aufgebaut hat, was jetzt mal ungeachtet des Inhalts seines Produktsortiments schon eine sehr, sehr hohe Qualität hatte. Ja. Und das hatten ja damals auch Leute der Staatsanwaltschaft und auch der Polizei eingeräumt, dass das jetzt schon eine Ausbaustufe war, so möchte ich es mal formulieren, die selbst Kriminalisten dort schon erstaunt hat.
Wie ist es denn jetzt? Wird es trotzdem immer noch schwierig sein, sowas zu entdecken, zu ermitteln? Ist es jetzt ein bisschen leichter geworden nach 7 Jahren, 8 Jahren, so?
Naja, die rein digitale Strecke soll wohl, so sagen es Ermittler, nach wie vor problematisch sein, weil es eben diese Server im Ausland gibt und weil es eben auch so ist, dass man da als deutscher Strafverfolgungsbehörden nicht so ohne weiteres rankommt. Ja, es gibt ja auch Firmen in Übersee, die ja Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass man eben sicher ist vor Strafverfolgung. So wird es jetzt nicht gesagt, aber da wird die Privatsphäre sehr hoch eingeschätzt. Da wird nicht bei der erstbesten Anfrage von ausländischen Behörden gesagt, okay, ihr habt da alles, was ihr braucht, sondern da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Natürlich haben die Ermittler Möglichkeiten, so war es ja auch im ersten Verfahren, Möglichkeiten, dennoch eine Spur aufzunehmen und sozusagen den Fall dann aufzudröseln. Ja. Und im ersten Verfahren war es so, dass dann letztlich Fehler, die gemacht worden sind, dann dazu geführt haben, dass man eben auf Maximilian Schmidt gekommen ist. Mehr oder weniger dann auf analogem Wege, also durch die klassische Polizeiarbeit, verdeckte Ermittlungen, Observation, Telefonüberwachung, all diese Dinge. Und insofern bestehen natürlich weiterhin auch heutzutage noch Chancen, aber bin mir nicht sicher, ob die Chancen auf dem rein digitalen Gebiet heute besser sind, als es früher der Fall war. Also man hört auch, dass die Straftäter, die Kriminellen den Behörden eigentlich immer einen Schritt voraus sind, was das anbelangt.
Trotzdem ist jetzt Candylove, der Online-Shop Candylove, bekannt geworden. Wie sind die Ermittler darauf gekommen? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse aus dem Prozess heraus?
Ja, die Hauptsachbearbeiter in diesem Verfahren, die sollen wohl jetzt erst in den nächsten Verhandlungstagen als Zeugen gehört werden. Insofern sind da jetzt noch nicht so sehr viele Details in der besprochen worden. Was man sagen kann, das hat wohl ein Beamter des Landeskriminalamtes schon gesagt, das war ein erster Hinweis, im Frühjahr 2019 von einem Informanten gekommen sei, von einer Vertrauensperson, einer sogenannten. Und dieser Informant, der hat eben davon gesprochen, dass es eben einen Internetshop gibt, über den größere Mengen Drogen verkauft werden sollen. Und das hat dann wahrscheinlich die Behörden besonders hellhörig gemacht, dass eben mit an Bord der bekannte sogenannte Kinderzimmerdealer Maximilian Schmidt, den ja die Kripo-Leute noch aus dem ersten Verfahren also gut kennen, ist. Und daraufhin sind dann die Ermittlungen eingeleitet worden und letztlich hat man dann konnte man dann sozusagen die über die Webseite dann auch die einzelnen Tatverdächtigen ermitteln und letztlich dann zur Anklage bringen. Aber wie gesagt, zu diesen Details werden sich dann noch andere Beamte in den nächsten Verhandlungstagen äußern.
Du hast es eingangs schon ein bisschen angerissen. Die Ermittler gehen davon aus, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Maximilian Schmidt der Kopf dieser Gruppe sein soll. Und wie soll es seiner Ansicht nach gelaufen sein? Denn er hat ja auch jetzt eine lange Aussage getätigt.
Er hat also sehr, sehr, sehr eindeutig abgestritten, dass er jetzt der Kopf dieser Bande gewesen ist. Also er hat wohl wörtlich gesagt, ich war bei dieser Sache auf keinen Fall der Chef der Organisation. Mehrere Stunden lang hat er am letzten Verhandlungstag ausgesagt vor Gericht. Das war auch eine Aussage, die eigentlich auch erwartet worden war. Es hatten ja bisher schon die zwei Mitangeklagten, die wegen Beihilfe vor Gericht stehen, Geständnis abgelegt und man hat jetzt eigentlich, war eigentlich davon ausgegangen, dass also dann auch von den Protagonisten des Verfahrens ähnliche Einlassungen dann zu hören sein werden. Da hat Maximilian Schmidt jetzt den Anfang gemacht. Er hat zunächst mal von seiner Kindheit gesprochen, wie er aufgewachsen ist, seine Schulzeit, seine Lehre, auch von seinem ersten Verfahren und dann auch von seiner Haftzeit. Und in der Haftzeit muss es ja dann wohl tatsächlich dazu gekommen sein, dass der Grundstein für diesen neuen Shop Candy Love gelegt wurde. Schmidt selbst hat es so erklärt, dass er den Mitangeklagten Friedemann G. im offenen Vollzug kennengelernt hat.
Kann ich kurz einhaken? Was heißt denn im offenen Vollzug?
Ein offener Vollzug bedeutet, dass man jetzt sozusagen nicht den ganzen Tag in seiner Zelle sitzt, sondern dass man gewisse Freiheiten hat. Also man muss sich sozusagen dann zu bestimmten Zeiten wieder einfinden. Ist jetzt nicht komplett auf freiem Fuß, aber kann sozusagen die Haftzeit zumindest teilweise in Freiheit verbringen. Ja, das ist so im Groben der offene Vollzug.
Okay, und da hat er dann Friedemann G.
Da hat er Friedemann G. dann quasi kennengelernt. Friedemann G. habe wohl großes Interesse gezeigt an Shiny Flakes. Die Expertise von Herrn Schmidt war für ihn insofern wohl von Relevanz, als dass er ihm dann vorgeschlagen hat, man könne doch gemeinsam jetzt so einen neuen Shop aufziehen. Das hat wohl Schmidt, so sagt er nun vor Gericht, abgelehnt. Also er wollte eigentlich mit niemandem jetzt irgendwie nochmal so einen neuen Shop betreiben. Er sagte auch, er will eigentlich auch mit diesen ganzen Sachen, also mit Drogen, mit dem Portionierung der Drogen, mit dem Vertrieb der Drogen, er wollte eigentlich damit gar nichts zu tun haben, wollte auch mit dritten Personen nichts zu tun haben, sondern so seine Schilderung. Er ist dann letztlich darauf eingegangen, dass, was Friedemann G. ihm dann vorgeschlagen hat, dass er eigentlich nur diesen Shop programmiert und ansonsten abwartet, was passiert. Und das war dann wohl der Punkt, wo er dann gesagt hat, okay, das kann ich machen, bin ja nur Programmierer und was dann letztlich damit passiert und so weiter, das war ihm dann wohlverstanden sind egal. Der Reiz bestand zum einen darin, dass er natürlich, so sagt er selbst, hoch verschuldet war und sich davon auch Geld versprach. Und zum anderen muss es wohl auch so gewesen sein, dass Friedemann G. so eine Art Freund für ihn gewesen ist, zu dem er auch aufgeschaut hat und der ihm wohl auch geholfen hat. Es war auch davon die Rede, dass er teilweise ihm dabei geholfen hat, eine Wohnung zu finden und all diese Dinge. Und an einer Stelle hat dann Schmidt wohl so gesagt, also das war kein Mensch, zu dem man Nein sagt. Und deswegen hat er sich wohl dann darauf eingelassen und hat dann zunächst mal diesen Job programmiert. Später kam dann auch noch eine Art Software hinzu, um die eingegangenen Bestellungen von Kunden abzuarbeiten. Also es war ja dann geplant, dass man sich dann sogenannte Arbeiter besorgt, die dann von angemieteten Bunkerwohnungen in Leipzig aus dann diese Drogen portioniert, verpackt und versendet. Damit wollte ja, wie gesagt, Maximilian Schmidt nichts zu tun haben und damit wollte auch Friedemann G. Nichts zu tun haben, sondern da hat man dann eben, so ist jetzt die Anklage, die beiden Mitangeklagten, die wegen Beihilfe vor Gericht stehen, gefunden, die dann eben eine Zeit lang unter ihrem Namen dann diese Wohnungen angemietet hatten und eben dann auch die Bestellungen abgearbeitet haben. Und damit das eben alles so im Sinne der Protagonisten läuft, hat Schmidt dann eben so eine Art Software gemacht mit unmissverständlichen Arbeitsanweisungen, damit das so läuft, wie man sich's vorgestellt hat und die dann eben genau das machen sollen, was sie tun sollten.
Und die Mitangeklagten, die haben auch schon mittlerweile gestanden.
Die haben das im Grunde eingeräumt, dass sie da mit zu tun hatten, dass sie die Wohnung angemietet haben. Sie waren aber eigentlich nur, also wirklich für einen sehr begrenzten, oder sie hatten einen sehr begrenzten Überblick über das gesamte Geschäft. Also sie waren tatsächlich wirklich nur die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Arbeiter. Also die haben das ausgeführt, was man ihnen gesagt hat, und haben dafür, sollen dafür auch entsprechend dann entlohnt werden. Also waren, wenn man so will, waren das so die Angestellten dieses Shops Candy Love.
Weil wir jetzt schon einige Tage und so weiter genannt haben oder beim letzten Prozesstag und so weiter diese ganzen Eckdaten genannt haben. Wir nehmen übrigens diese Folge am 28. Februar auf, damit ihr Bescheid wisst, dieser Prozess ist ja noch nicht zu Ende, der wird weitergehen, es werden immer wieder neue Informationen kommen. Und genau, kannst du noch ein paar Details über die anderen Angeklagten erzählen? Wer sind diese Menschen?
Dabei handelt es sich um Jens M. und Julius M. Die sind, wie gesagt, wegen Beihilfe angeklagt. Die haben wohl, die haben vor Gericht dann schon sich dazu eingelassen, haben gestanden, dass sie, als Angestellte bei diesem Shop tätig waren. Sie sollen wohl 1500 Euro monatlich dafür erhalten haben, also wie in so einem Angestelltenverhältnis. Die Miete sei wohl auch bezahlt worden für die Wohnung, die sie aber unter ihrem Namen wohl angemeldet haben. Da gab es ja mehrere Bunkerwohnungen in Leipzig, also es gab Apartments in der Prager Straße, später dann auch noch weitere Wohnungen im Stadtgebiet. Dort sollen übrigens auch nur immer geringe Mengen Drogen vorhanden gewesen sein. Das hat Maximilian Schmidt auch in seiner Aussage erklärt, dass er also weiß oder eben nicht genau weiß, wie das ganze System gewesen ist. Aber er ging davon aus, dass in diesen Wohnungen jeweils nur wirklich kleinere Mengen an Ware gelagert waren und es noch irgendwo also eine Art zentrales Lager gegeben haben muss, von wo aus dann letztlich diese Bunkerwohnungen bestückt wurden, ja, je nachdem, was an Bestellungen dann einging. Aber wie genau das dann abgelaufen ist, das ist bisher noch nicht so erörtert worden. Und genau.
Also unter den Ermittlern ist das ja schon irgendwie so ein Erfolg, ein verzeichneter Erfolg. Kann man das so sehen?
Also ich denke mal schon. Also es ist ja auch in dieser Doku über den ersten Fall ja schon angeklungen, dass es die Ermittler grundsätzlich sehr schwer haben, überhaupt da an so einen Online-Shop heranzukommen. Und natürlich ist man natürlich dann auch in gewisser Weise stolz als Kriminalist, wenn es dann trotzdem gelingt, denn die Täter, die sich dann relativ sicher fühlen, zu überführen. Insofern kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dies jetzt als Erfolg wertet. Man hat auch vor Prozessbeginn gesagt, dass man die Beweislage als recht gut erachtet. Allerdings haben sich jetzt schon während der Hauptverhandlungen, in den ersten Verhandlungstagen, so ein paar Knackpunkte ergeben, wo man jetzt erstmal schauen muss, wie sich das jetzt im weiteren Prozess dann so gestaltet, ob man tatsächlich jetzt von dieser Anklage, so wie sie jetzt hier vorliegt, weiterhin ausgehen kann oder ob das jetzt möglicherweise dann noch einen anderen Verlauf nehmen wird.
Ein anderer Verlauf, was bedeutet das? Also könnte es
also sind so aus meiner Sicht sind es jetzt so zwei Sachen, die im Moment noch in der Diskussion sind. Also natürlich neben anderen, aber die besonders in Diskussion sind. Zum einen mal geht es jetzt um den Tatvorwurf des bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Da muss man vielleicht dann sagen, dass also das Strafmaß im Falle einer Verurteilung bei einem bandenmäßigen Begehen um einiges härter ist als beim sag ich mal, normalen Drogenhandel. Das ist so ein Punkt, wo die Verteidigung jetzt sagt, da gehen wir nochmal ran, ob das dann tatsächlich so bandenmäßig gelaufen ist. Man könnte jetzt natürlich so argumentieren, so wie das jetzt Maximilian Schmidt bei seiner Aussage erklärt hat, dass er sich hingesetzt hat und hat einen Job programmiert und hat eigentlich nur einen, wenn man so will, Komplizen gekannt, nämlich Friedemann G., der gesagt hat, bau mir mal so einen Job. Und mit allen anderen will er ja nichts zu tun gehabt haben. Also er sagte, er hat also im Zusammenhang mit diesem Job, sowohl mit den beiden Mitangeklagten, die dort als Arbeiter tätig waren, als auch mit dem weiterhin angeklagten Rechtsanwalt, keinerlei Kontakte in diesem Zusammenhang gehabt. Also er hat die wohl mal gesehen, aber dann eben nicht im Zusammenhang mit Candy Love, sondern irgendwie so mal. Einen hat er, glaube ich, noch nie gesehen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also da ist es natürlich so, dass man jetzt auch sich auf den Standpunkt stellen könnte, wo ist da die Bande, wenn ihn jetzt sein Mithäftling, ehemaliger Mithäftling anspricht und sagt, programmier mir mal so einen Webshop und er macht das und hat sonst mit nichts zu tun. Wenn das so stimmt, wie er das sagt, dann ist natürlich diese bandenmäßige Sache schon etwas, was aus Sicht der Verteidigung vielleicht nochmal zu diskutieren wäre. Der andere Punkt ist eben, das ist schon am ersten Verhandlungstag eigentlich angesprochen worden, wie geht man jetzt eigentlich um mit Ermittlungserkenntnissen, die aus einer Telefonüberwachung gewonnen worden sind. Und zwar dahingehend, dass man ja unter den Angeklagten, wie erwähnt, einen Rechtsanwalt hat. Und dieser Rechtsanwalt vertritt auch einen der Mitangeklagten, nämlich Friedemann G. Auch eine andere Sache. Also es hat jetzt zunächst mal mit Candy Love nichts zu tun. Und man hat wohl dann bei dieser Telefonüberwachung auch Gespräche abgehört, die zwischen diesem angeklagten Anwalt und seinem Mandanten stattgefunden haben. Und da ist nun die Frage, dürfen diese Daten denn eigentlich verwertet werden? Weil eigentlich Gespräche zwischen Verteidiger und Mandanten unterliegen da besonderen Regelungen. Also die dürfen eigentlich jetzt dann nicht abgehört werden. Und da muss man nun mal schauen, inwieweit das jetzt eine Rolle spielt, wenn dieser Anwalt selbst angeklagt ist und wenn es bei diesen Gesprächen möglicherweise um etwas ging, was auch für den Fall, der jetzt hier zur Verhandlung steht, relevant ist. Also das sind so zwei Punkte, die sicherlich noch auch das Gericht noch beschäftigen werden. Das hat man auch schon gesagt, dass man sich also mit dieser, gerade mit der Frage des möglichen Verwertungsverbotes nochmal beschäftigen wird. Und was den bandenmäßigen Drogenhandel anbelangt, das ist auch etwas, wo die Kammer schon signalisiert hat, dass man natürlich auch diese Frage immer im Hinterkopf mit hat, wenn man jetzt die Beweisaufnahme weiterhin durchführt.
Wie wird es denn jetzt weitergehen? Werden noch andere Angeklagte gehört?
Na, gehört in jedem Fall. Die Frage ist jetzt natürlich, werden Sie was sagen? Also es ist ja ein Leipziger Rechtsanwalt selbst mit angeklagt und dessen Verteidiger hat auch zum Prozessauftakt schon angekündigt, dass er für seinen Mandanten einen Freispruch erzielen will. André R. habe zu keiner Zeit Kontakt zu Maximilian Schmidt gehabt. Er sei eben, wie schon erwähnt, seit Jahren der Anwalt des Mitangeklagten Friedemann G. und mit diesem eben deshalb bekannt. Und der Verteidiger von André, er war auch derjenige, der sozusagen dieses mögliche Verwertungsgebot von Daten aus der Telefonüberwachung ins Spiel gebracht hat. Ob von dieser Seite jetzt eine Aussage nochmal zu erwarten ist, das muss man abwarten. Bei Friedemann G. Kann ich mir gut vorstellen, dass es da jetzt in den nächsten Verhandlungstagen auch in irgendeiner Form eine Erklärung geben wird. Er ist ja von Maximilian Schmidt mehr oder weniger jetzt so als der, ja, als der eigentliche Kopf, so würde ich das mal interpretieren, dargestellt worden. Er soll die Idee für diesen neuen Drogenshop gehabt haben, hat das Maximilian Schmidt vorgeschlagen, und hat sich dann wohl, so hat es ja auch Schmidt erklärt, um alles Weitere dann gekümmert. Also Schmidt selbst will ja eben nur die Programmierung übernommen haben und einige andere technische Dinge, die jetzt sich mit dem Internetshop an sich beschäftigt haben. Aber alles andere soll wohl über den Tisch von Friedemann G. gelaufen sein. Und da wird es natürlich spannend sein, was er dazu zu sagen hat, ob das tatsächlich so gewesen ist, wie wir es jetzt gehört haben, oder ob er vielleicht dann noch eine ganz andere Gedanken zu dem Drogenshop und zu seinem Anteil daran mitzuteilen hat. Das muss man jetzt mal abwarten.
Dann danke ich dir für deinen Einblick, Frank.
Sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Ich verlinke euch die Texte von Frank zum Shiny Flakes Prozess und zum Candy Love Prozess wie immer in der Folgenbeschreibung. Und hier nochmal ein kleiner Hinweis, wenn euch Kriminalfälle interessieren, dann wäre vielleicht auch der LVZ-Podcast zum Fall Lina E. etwas für euch. Es geht um die mutmaßliche linksextreme Gruppe um Lina E., die Neonazis verprügelt haben sollen. Und Lina E. und ein paar andere stehen vor Gericht. Unter www.lvz.de/lina und rnd.de/lina findet ihr alle Infos zum Podcast. Ich wünsche euch eine gute Zeit, macht es gut und bis zum nächsten Mal.